Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Miteinander statt gegeneinander. So kann man theoretisch kommentieren, was in Asien gerade nach jahrelangen Verhandlungen beschlossen worden ist. Ein großes Freihandelsabkommen, eine Wirtschaftspartnerschaft entsteht zwischen 14 asiatisch-pazifischen Staaten und China. Klingt ein bisschen nach, macht ihr mal den Handelskrieg in den USA, wir zeigen euch, wie Kooperation geht. Aber jetzt heißt miteinander in einer Weltwirtschaft natürlich irgendwie auch immer zusammen ohne die anderen. Ein großes wirtschaftliches Gewicht gegenüber anderen bilden, zum Beispiel auch vielleicht gegenüber Europa. Welche Chancen und welche Gefahren liegen also in dieser Vereinbarung? Darüber spreche ich mit Gabriel Felbermayr, er ist Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Hallo, guten Abend.
Guten Abend, Herr Stucke.
Was würden Sie sagen, wie sehr spielt bei diesem Abkommen, was natürlich schon seit Jahren verhandelt wird, also auch schon in Zeiten vor Trump, wie sehr spielt da trotzdem dieser zuletzt verschärfte Handelskrieg nochmal eine Rolle zwischen China und den USA?
Ja, der spielt sicher eine große Rolle, auch für das Timing. Es ist nicht zufällig, dass das Abkommen unterzeichnet wurde in dieser Zeit, wo der alte Präsident in das Weiße Haus im Begriff ist, hoffentlich zu verlassen und der neue noch nicht eingezogen ist. Denn natürlich ist das so, dass dieses Abkommen ein Stück weit gegen die USA gerichtet ist, auch gegen Europa. Viele der Mitglieder in diesem Abkommen sind traditionelle Freunde der Amerikaner, Australien zum Beispiel, Südkorea, Japan. Und dieser Schritt der Annäherung an China ist natürlich etwas, das auch geostrategisch etwas bedeutet und dass die Vormachtstellung Chinas im ost- und südasiatischen Raum stärkt.
Da ist ja auch so ein bisschen der Blick drauf, den man hat, dass manche sagen, naja, gut, da ist jetzt eben diese Anbindung an China, dann geht es bei diesem Abkommen eben weniger um Dinge wie die Rechte von ArbeitnehmerInnen, es geht weniger um freie Gewerkschaften, weniger um Umweltfragen. Muss man dann am Ende sagen, die einzige Lösung kann im Prinzip sein, dass man sich eben nicht rauszieht? Kann Europa sozusagen lernen, okay, wir sollten uns eben nicht rausziehen, in irgendwelche Handelskonflikte verstricken, sondern lieber gemeinsam mitmachen und dann eben vielleicht auch eine Stimme in so etwas behalten?
Ja, das ist, glaube ich, richtig. Man muss sich fragen, wie kommen wir und bleiben wir im Gespräch mit Ländern wie Indonesien? Das ist ein großes, junges Land, das eben auch Teil dieses Abkommens ist. Ein armes Land immer noch, ein Land, in dem es auch Probleme gibt, was den Schutz des Regenwaldes angeht. Ein Land übrigens, mit dem die Europäische Union auch schon seit einiger Zeit verhandelt und wo es schwierig ist, aus den eben genannten Gründen. Und da muss man sich schon die Frage stellen, was besser ist. Ein Abkommen schließen, das vielleicht die ein oder andere Ambition, die wir Europäer hätten, nicht umsetzen kann und dafür aber eine Stimme zu haben in dieser Region und ein wirtschaftliches Gewicht, um konkret auch Dinge beeinflussen zu können oder aber weiter zu verhandeln ohne Ausgang, im schlimmsten Fall sogar ein Abkommen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschleppen. Ich glaube, dass es besser wäre, hier ein bisschen zurückzustecken, zu sagen, lasst uns hier mitspielen und die Energie, die ja da ist, auch in diesem Raum. Japan und China zum Beispiel haben sich ja erst vor kurzem durchgerungen, auch bis 2050 carbonneutral sein zu wollen, dass man diese Energie nutzt, um die großen globalen Probleme gemeinsam anzugehen.
Also lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach sozusagen. Das heißt dann aber auch, man verhandelt quasi auch über sowas wie im Zweifel Umweltstandards, die man sich selber gesetzt hat oder auch Arbeitnehmerinnenrechte.
Bei den Umweltstandards muss man, glaube ich, zwei Dinge sehr stark voneinander unterscheiden. Das erste sind wirklich globale Umweltprobleme. Das ist das Klima, das ist Biodiversität und das sind auch die Ozeane. Und ich glaube, da muss Europa schon darauf beharren, dass alle unsere Handelspartner sich an die Regeln halten, die ja auch im Pariser Abkommen niedergelegt sind. Und das zweite sind dann die lokalen Themen. Und da müssen wir in Europa sagen, wenn ein Handelspartner andere Präferenzen hat als wir, zum Beispiel sagen, okay, wir sind einverstanden mit einer hohen Feinstaubbelastung in der Innenstadt, um dafür aber höheres Wirtschaftswachstum zu haben, dann müssen wir das wahrscheinlich ein Stück weit auch akzeptieren. Und dasselbe gilt für Sozialstandards, sofern sie natürlich nicht die Menschenrechte, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte niedergelegt sind, zu der sich ja auch alle Länder bekennen, in Frage stellt.
Mhm. Das setzt ja wirtschaftlich eben vermutlich auch eine Region, einen Wirtschaftsmarkt wie Europa ein bisschen unter Druck. Dann ist da ja auch ein Land mit Deutschland dabei, wo ja oft in einem Atemzug Exportweltmeister dazu gesagt wird. Das heißt, es ist etwas, was uns im Prinzip auch direkt betrifft. Wie sollte man da jetzt aus wirtschaftlicher Sicht drauf reagieren? Braucht man dann vielleicht wieder eine stärkere Hinwendung zu anderen Allianzen? Also sollte man mit TTIP wieder ins Gespräch kommen zum Beispiel?
Naja, zunächst einmal müssen wir einfach sehen, dass wir in Europa eine starke Rolle haben, auch eine starke Rolle in diesem ost-südostasiatischen Raum. Wir haben ja schon mit einer ganzen Reihe von Ländern Handelsabkommen, mit Korea zum Beispiel, mit Japan, mit Vietnam, mit Singapur wurde gerade abgeschlossen. Das heißt, wir haben hier auch schon eine Präsenz, die ganz gut ist. Wichtig wäre es, dass man hier weitermacht mit der Verhandlungsagenda. Es gibt ja laufende Verhandlungen mit Indonesien, mit Malaysia, mit Thailand, mit den Philippinen, mit Australien, mit Neuseeland. Ich glaube, da weiterzumachen ist ganz wichtig. Mhm. Die zweite Priorität, die wir haben sollten, ist, dass wir uns auf den eigenen Binnenmarkt konzentrieren. Wenn Europa gut aufgestellt ist, Europa nach außen strahlt, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozialpolitisch, umweltpolitisch, dann haben wir Einfluss. Ein Europa, das wahrgenommen wird als ein Kontinent im Niedergang, der wird wenig internationale Dinge bewegen können. Und der dritte Punkt in der Tat wäre, dass man die unseligen Streitigkeiten, die wir mit den Amerikanern haben, beseitigen würde. Das betrifft zum Beispiel den Streit um die Airbus-Boeing Subventionen. Das hilft ja wirklich niemandem. Die gegenseitigen Strafzölle beschädigen die Luftfahrtindustrie in Europa und in den USA und geben Wettbewerbern in Asien, in Russland, in Brasilien etwas mehr Luft, als sie haben müssten. Und ich denke, wenn wir hier umschalten könnten von Konflikt auf Kooperation, dann muss auch nicht unbedingt ein großes, umfassendes Freihandelsabkommen her, wie TTIP das gewesen wäre. Und wir kämen trotzdem deutlich voran.
Sagt Gabriel Felbermayr. Er ist Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Sehr gerne.